Römer 15, ab Vers 13 wollen wir lesen. Da schreibt der Apostel Paulus einen Brief an Christen in Rom, 1. Jahrhundert, und wir lesen ab Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, auch einander zu ermahnen. Ich habe aber zum Teil euch etwas kühn geschrieben, um euch zu erinnern, wegen der mir von Gott verliehenen Gnade, ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen, er meint für die heidnischen Nationen, für die Nichtjuden, der priesterlich am Evangelium Gottes dient, damit das Opfer der Nationen angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ich habe also in Christus Jesus etwas zum Rühmen in den Dingen vor Gott, denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen, durch Wort und Werk, in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, so dass ich von Jerusalem und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium des Christus völlig verkündigt habe. So aber setze ich meine Ehre darein, das Evangelium zu predigen, nicht da, wo Christus genannt worden ist, damit ich nicht auf eines anderen Grund baue, sondern wie geschrieben steht, denen nicht von ihm verkündigt wurde, die sollen sehen, und die nicht gehört haben, sollen verstehen. Ob wir das jetzt gleich alles verstanden haben, was der Apostel Paulus da geschrieben hat, das ist eine andere Frage. Aber deswegen wird ja gepredigt, damit der biblische Text erläutert wird, damit er erklärt wird und auch auf unser Leben heute angewendet wird. Zurzeit sind drei Buchstaben in aller Munde. W, W, W. World Wide Web. Das ist ein anderer Ausdruck für das weltweite Internet. Manche, die das hören, die würden jetzt am liebsten noch einen Buchstaben hinzufügen. O, W, W, W. Ja. Aber so ist das. W, W, W. Das weltweite Netz. Ich möchte heute Morgen gerne noch eins draufsetzen und ein viertes W hinzufügen, also W, 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 W. Darum geht es nämlich hier in Kapitel 15 des Römerbriefs und unser Thema heißt dann, wollen wir wirklich wachsen? Das ist unser Thema heute Morgen. Wollen wir wirklich wachsen? Erstens. Wollen wir im persönlichen Glaubensleben wachsen? Fragezeichen. Paulus schreibt in Vers 13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch, die Geburtstagskinder, die das vorhin zugesprochen bekommen haben, aber uns alle, mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Schaut, alles echte geistliche Wachstum fängt im persönlichen Glaubensleben an. Die Frage ist, an die unter uns, die im Glauben leben, die mit Christus leben, bin ich im zu Ende gehenden Jahr 1998 wirklich gewachsen im Glauben, in der Erkenntnis Jesu Christi? In der Lebensgemeinschaft mit ihm? Ist die enger geworden? Habe ich Christus lieber gewonnen? Brauche ich ihn mehr denn je zuvor? Darum geht es, dass wir im persönlichen Glaubensleben wachsen, dass wir Christus immer besser kennenlernen und seine Gnade und seine Ziele mit uns, auch seine Pläne, die er mit uns hat, damit wir wirklich zu seiner Ehre in dieser Welt leben können. Paulus schreibt im Blick auf die Christen in Rom, dass sie erfüllt werden in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist der Weg dahin, dass wir im persönlichen Glaubensleben weiterkommen, dass wir wirklich erfüllt werden mit Freude, mit Friede und mit Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Es gibt eine Bewegung innerhalb des Christentums, innerhalb der evangelikalen Welt, die will uns immer wieder beibiegen, dass Geistesfülle, dass wirklich echtes geistliches Leben erkennbar ist an bestimmten Gaben und an der Ausübung dieser Gaben in einer Gemeinde oder bei Veranstaltungen. Und das sind natürlich dann spektakuläre Gaben wie Heilung, wie sogenannte Zungenrede und Prophetie und diese Dinge. Aber das Neue Testament setzt einen ganz anderen Schwerpunkt. Paulus schreibt, dass es wichtiger ist, dass wir erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes, so dass auch Frucht des Geistes in unserem Leben gewirkt wird. Frucht des Geistes wie Freude, Friede, Hoffnung. Oder an anderer Stelle schreibt er den Galatern noch weitere schöne Einzelheiten dieser Frucht des Geistes. Darauf legt das Neue Testament den Schwerpunkt. Wollen wir im persönlichen Glaubensleben wachsen? Wollen wir, dass der Herr Jesus Christus so Gestalt in uns gewinnt, dass auch die Frucht des Geistes Charakterveränderung in uns bewirkt und dass wir wirklich auch verändert werden zum Positiven hin und Frucht des Geistes an uns zu sehen ist? Zweite Frage. Wollen wir wirklich wachsen? Wollen wir im gemeindlichen Miteinander wachsen? Lesen wir Vers 14. Ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, auch einander zu ermahnen. Einander ermahnen. Das Wort einander hat es mir hier angetan. Ich bin darauf richtig aufmerksam geworden und habe gedacht, ich schaue mal, was mein Computer dazu ausspuckt, wo das Wort einander in der Bibel vorkommt, zum Beispiel im Neuen Testament. Und ich habe festgestellt, dass circa 30 Mal im Neuen Testament dieses Wort einander vorkommt, und zwar in positiven und auch in negativen Zusammenhängen. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir können ja jetzt schlecht 30 Bibelstellen hintereinander aufschlagen. Ich habe sie auf einer Folie zusammengefasst. Wir schauen uns zuerst den negativen Zusammenhang an. Ich bin mir bewusst, dass das jetzt nicht alle sehen können, wegen der Winkelproblematik, die wir hier haben. Aber da schreibt Paulus zum Beispiel, überall kommt das Wort einander vor. Es ist immer das gleiche griechische Wort und auch im Deutschen das gleiche. Im Titusbrief. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Lüsten und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Ich glaube, einige unter uns sind hier, die müssen sagen, ich habe früher auch einmal ein Leben geführt, das war davon geprägt. Ich war verhasst mit Menschen. Vielleicht nicht alle, aber einige unter uns, da weiß ich es, dass sie es selber erzählt haben, sie waren verhasst mit bestimmten Menschen. Oder Galater 5,15, wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Das ist natürlich nicht wörtlich gemeint, dass sie sich gebissen haben, aber sie haben sich verbal gebissen, ja, mit Worten einander gebissen und gefressen und sich beinahe gegenseitig verzehrt im Eifer des Gefechts. Ob uns das allen unbekannt ist oder ob es das vielleicht auch heute noch gibt, dann Römer 14. Lasst uns nicht mehr einander richten, sondern richtet vielmehr dieses, dem Bruder nicht einen Anstoß oder ein Ärgernis zu geben. Einander richten. Oh, ich glaube, das gibt es auch heute noch. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt. Nicht einander belügen, weder in den Familien, die Eltern, die Kinder und so weiter und umgekehrt, auch nicht in den Geschäftsbeziehungen einander belügen und erst recht nicht in der Gemeinde. Lasst uns nicht eitler Ehre geizig sein, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Der Neid ist eine verbreitete Seuche. Auch unter uns könnte es Neid geben. Ich werde nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Sehen wir jetzt auf einer zweiten und dritten Folie die positiven Stellen. Ich nenne die extra an zweiter Stelle, damit die sich besser einprägen und mit uns gehen. Ja? In Römer 15, 7, hier in diesem Kapitel, ein paar Verse vorher, hat Paulus schon geschrieben, deshalb nehmt einander auf, gleich wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Ich glaube, alles, was jetzt hier folgt an Einanderstellen, hat das zur Grundlage. Zuerst heißt es einander auf- und annehmen. Ja sagen zu dem anderen, das ist mein Bruder und meine Schwester. Ob der nach Knoblauch riecht oder ob der so angezogen ist oder ob das oder jenes mit ihm ist, spielt gar keine Rolle. Das ist mein Bruder und meine Schwester. Und dann kommt die bekannte Stelle in Johannes 13, über die wir in der letzten Zeit öfters gesprochen haben. Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt der Herr Jesus, dass ihr einander liebt, auf das gleich wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. An 11 weiteren Stellen finden wir im Neuen Testament diese Aufforderung, das heißt, dass wir es genau ein Dutzend Mal haben, dass Christen aufgefordert werden, einander zu lieben. Zu lieben. Das heißt nicht nur dem anderen nichts Böses tun, sondern aktiv den anderen zu lieben, ihm Liebe entgegenzubringen. Einander lieben. Das kann ein Gemeindeleben positiv prägen, wenn diese Einanderstellen gelebt werden. Dann gibt es jetzt verschiedene Ausprägungen, wie die Liebe sichtbar werden kann. Es fängt schon bei dem Grüßen an. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Das muss jetzt nicht wörtlich genommen werden, aber eine herzliche, freundliche Begrüßung. Mir fällt immer wieder mal auf, dass hier Leute rein und raus schleichen, ohne die anderen zu begrüßen. Das ist kein guter Stil unter Christen. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Das heißt, das war kulturbedingt, ja. Es gibt es heute noch in Italien, Frankreich, Russland und so weiter, wo man das so macht. Aber wir grüßen einander herzlich, indem wir wirklich ein paar Worte miteinander wechseln und freundlich aufeinander zugehen. 1. Korinther 12, auf dass die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben. Ich habe das Wort dieselbe noch mit unterstrichen. Dieselbe Sorge füreinander haben. Ganz gleich, ob das Junge sind oder Ältere, Leute, die schon lange zur Gemeinde gehören oder erst kurz, ob das Gäste sind, Besucher oder Einheimische, spielt keine Rolle. Dieselbe Sorge füreinander haben. Durch die Liebe dient einander. So wird die Liebe konkret, indem wir einander dienen. Da schreibt auch Petrus, je nachdem jeder eine Gnadengabe von Gott empfangen hat, dient einander. Mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und das kann sogar ganz praktisch werden, wie der Herr Jesus selbst es gezeigt hat, einander die Füße zu waschen, nicht die Köpfe, die Füße waschen. Einander die Füße waschen kann ganz praktisch heißen, einander besuchen, einander Kranke besuchen, Essen bringen, Baby betreuen, Kinder abnehmen, was es alles gibt, einander beim Umzug helfen. Da gibt es einige, die tun sich da jedes Mal sehr hervor und andere, die glänzen, wenn Umzüge sind, nämlich mit Abwesenheit. Ich meine jetzt nicht die Kranken. Das sind alles Möglichkeiten, wo wir dienen können, einander dienen können. Oder dann Römer 15, fähig einander zu ermahnen, das heißt zu ermuntern, zurechtzubringen, zu helfen, wenn man merkt, der braucht Hilfe, auch auf geistlichem Gebiet. Praktische Liebe, aber auch hier geistliche Liebe im Zurechtbringen. Oder ermuntern, tröstet einander mit diesen Worten. Aufbauen, wie auch der nächste Vers sagt, deshalb ermuntert einander und erbaut einer den anderen. Das ist großartig, hat uns Norbert neulich auch Mut gemacht, einander zu erbauen, zu ermuntern mit Bibelworten, mit Grüßen, mit Anrufen, mit Einladungen etc. Und ganz besonders fügt der Hebräerbrief hinzu, solche zu ermuntern, die irgendwie versäumen oder aufgegeben haben, die Gemeindeveranstaltungen zu besuchen. Da sind Einzelne auch immer wieder in Gefahr und es gibt auch jetzt einige, die könnten gerade diese Ermunterung sehr gut gebrauchen. Nicht nur von den Ältesten. Epheser 4,2: Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe. Wir geben uns auch einander zu tragen auf. Da müssen wir ganz nüchtern und realistisch sein. Jeder von uns gibt in irgendeiner Weise auch dem anderen zu tragen auf. Und deswegen sagt uns die Bibel, dass wir einander vergeben sollen, einander ertragen sollen. Und eine besondere Möglichkeit, einander zu dienen, ist auch noch dem einen oder dem anderen, dem Bruder, der Schwester, Vergehungen bekennen und füreinander zu beten, damit wir geheilt werden, vor allem auch im geistlichen Bereich, aber in besonderer Weise auch, wenn Sünde mit Krankheit zu tun hat und die Ältesten gerufen werden. Ihr seht eine Menge von Stellen, wo wir im gemeindlichen Miteinander wachsen können, wo wir Land einnehmen können. Hier ist unser Programm zum Wachstum im gemeindlichen Miteinander. An diesen Stellen, die wir gelesen haben, entscheidet sich Wachstum nach innen. Es gilt, die Einanderstellen auszuleben. Wenn wir das tun würden, ich glaube, wir hätten ein Stück Himmel auf Erden. Wenn diese Einanderstellen schon so in ihrem Vollsinn verstanden und gelebt werden könnten. Ihr lieben Geschwister, Gemeinden werden zuerst durch Beziehungen gebaut, nicht durch Strukturen oder Programme. Darf ich das nochmal sagen? Gemeinden werden durch Beziehungen gebaut. Herzliche, freundliche, ermutigende, geschwisterliche Beziehungen, aus denen sogar manchmal Freundschaften wachsen können. Das ist das Schönste, was es gibt, wenn über die Beziehung zum Herrn Jesus Christus eine Freundschaft entsteht und wächst. Lasst mich noch zu einem dritten Punkt kommen heute Morgen. Wir fragen ja, wollen wir wirklich wachsen? Drittens, wollen wir als Gemeinde auch nach außen, sprich zahlenmäßig, wachsen? Ihr sagt, das ist doch wohl eine rhetorische Frage, oder? Das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du das fragst. Doch, ich frage das ganz ernst. Wollen wir als Gemeinde auch zahlenmäßig wachsen? Wer das noch abschreiben will, ich habe das nachher zum Abschreiben noch parat. In den Versen 15 bis 21 plaudert der Apostel Paulus ein wenig aus dem Nähkästchen. Er erzählt den römischen Christen von seinen Zukunftsplänen. Der Apostel hatte ja bereits von Jerusalem ausgehend bis nach Illyrien die frohe Botschaft völlig verkündigt und Gemeinden gegründet. Illyrien lag nördlich von Mazedonien an der Adria, also schon fast heutiges Jugoslawien. Von Jerusalem aus bis in diesen Teil Europas hatte Paulus überall das Evangelium verkündigt und Gemeinden gegründet. Das beschreibt also die geografischen Ausmaße seines Dienstes, nicht die chronologische Reihenfolge. Aber jetzt kommt das Erstaunliche. Als der Römerbrief geschrieben wurde, war Paulus bereits 20 Jahre in Sachen Evangelium unterwegs. Und wir wissen, was er alles gelitten hat in dieser Zeit, was er auf sich genommen hat. Man sollte meinen, er wolle nun den wohlverdienten Ruhestand antreten. Pustekuchen, weit gefehlt. Es zog ihn mit aller Macht weiter in die Pioniermission, weil er zwischen Jerusalem und der Adria keinen Raum mehr hatte, wollte Paulus über Rom sogar weiter bis nach Spanien reisen. Steht in Vers 24. Steht im Text. Er wollte bis nach Spanien. Es zog ihn zu den Unerreichten. ins geistliche Niemandsland. Ich darf mal im Spaß sagen, wenn Paulus heute leben würde, wäre er wahrscheinlich Mitarbeiter bei New Tribes Mission. Das freut Holger und Christine, wenn sie später die Kassette hören, sie wieder zurück sind. Er sagt nämlich hier in Vers 21, er zitiert den Propheten Jesaja, denen nicht von ihm verkündigt wurde, die sollen sehen. Und die nicht gehört haben, die sollen verstehen. Merkt ihr, was er für ein Anliegen hatte, wo sein Herz brannte? Die Unerreichten erreichen. Dieses Jesaja-Zitat stammt übrigens aus Kapitel 52, 53. Das ist der Abschnitt, in dem der Prophet Jesaja in einzigartiger Weise die große Erlösungstat Jesu am Kreuz von Golgatha beschrieb. Das sollten die Menschen hören. Das trieb Paulus, ausgehend von seiner besonderen Berufung, unter den heidnischen Nationen zu wirken, spricht er davon, dass er priesterlich am Evangelium Gottes gedient hat, damit das Opfer der Nationen angenehm werde. Er will damit sagen, dass das für ihn ist, wie wenn er ein Opfer für Gott darbringt, wenn er wieder unter den Nationen, in den Ländern außerhalb Israels, Menschen das Evangelium verkündigt hat und da kommen Menschen zum Glauben. Da fangen solche an zu beten, die nicht gebetet haben, die gedacht haben, es geht ohne Gebet und sie können ohne Gott leben. Und sie fangen an, eine persönliche Beziehung mit Gott aufzunehmen. Dann ist das jedes Mal, als wenn Gott ein liebliches Opfer gebracht würde. Ein Mann namens Campbell Morgan schrieb dazu, welch ein strahlendes Licht wirft das auf alle unsere evangelistischen Anstrengungen. Jede Seele, die durch die Predigt des Evangeliums gewonnen wird, wird nicht nur in einen Zustand der ewigen Seligkeit versetzt, sondern ist zugleich auch ein Opfer für Gott, eine Gabe, die ihm Befriedigung schenkt. Jede Seele, die sorgfältig und geduldig in der Lehre Christi unterwiesen wird und so in sein Bild verwandelt wird, ist eine Seele, an welcher der Vater sich freut. Deshalb arbeiten wir nicht nur, um Menschen zu erretten. Das ist natürlich ganz wichtig, dass Menschen errettet werden, sondern auch, um Gottes Herz zu erfreuen. Das ist das mächtigste unserer Motive, Gottes Herz zu erfreuen. Wenn wir nun diese gewaltigen Wahrheiten auf uns anwenden, dann will ich zuvor betonen, keiner von uns hier in diesem Raum hat auch nur annähernd die Berufung des Apostels Paulus. Das ist ganz klar. Wir können uns nicht mit Paulus vergleichen. Und sein Beispiel in der Pioniermission ist auch nicht unbedingt eine Verpflichtung, dass alle anderen Diener des Wortes Gottes genau auf dieselbe Weise handeln müssen wie Paulus. Manche Brüder sind zum Beispiel berufen, nicht in die Pioniermission zu gehen, sondern um in bestehenden Gemeinden das Wort Gottes zu lehren. Aber unsere Frage lautet ja, ob wir wirklich auch als Gemeinde nach außen, sprich zahlenmäßig, wachsen wollen. Als wir im Herbst 1992 von der Lemaitre-Straße, 1 Kilometer von hier entfernt, hierher in die Edisonstraße umzogen, da waren einigen diese Räume hier zu groß. Die Atmosphäre war nicht mehr so familiär wie bei Wunschigs im Haus, wo jeder jeden kannte. Und ich weiß, dass einige heute noch dem Wohnzimmer nachtrauern in gewisser Weise. Wenn Gott will, werden wir in ein paar Monaten nach Mannheim-Vogelstang umziehen. Ich möchte das Folgende jetzt sehr liebevoll sagen. Die Räume dort werden noch 100 Quadratmeter größer sein. Ich fürchte, dass manche dann den jetzigen Räumen nachtrauern werden. Dabei geht es gar nicht in erster Linie um die Größe der Räume, sondern es geht um die zahlenmäßige Größe der Gemeinde, dass einfach immer mehr Personen da sind und das Ganze nicht mehr so überschaubar ist wie in den Anfängen. In der letzten Zeit habe ich mir eine Kassette über die möglichen Geschwisterkonstellationen in einer Familie angehört. und was das für Auswirkungen auf die Erziehung haben kann, wenn zuerst ein Kind da ist und dann kommt ein zweites, vielleicht noch ein drittes, viertes, fünftes, sechstes und so weiter. Was hat das mit der Erziehung zu tun? Und da wurde ich mit einem Phänomen konfrontiert, das nennen die Fachleute Geschwisterneid. Was versteht man darunter? Wenn zum Beispiel in einer Familie bereits ein Kind da ist und dann ein weiteres geboren wird, kommt es bei dem ersten Kind sehr oft zum Geschwisterneid. Denn das erste Kind bekommt nun verständlicherweise weniger Aufmerksamkeit als vorher, weniger Betreuung, weniger Zuwendung. Die natürliche Reaktion ist dann oft Neid auf den kleinen Säugling, um den sich Mama und Papa jetzt so viel kümmern. Bei manchen Kindern geht es sogar so weit, dass sie dem Kleinen Gewalt antun, ja, und es schlagen und mit Sachen werfen und so weiter. Dieser Vorgang beim erstgeborenen Kind wird in der Pädagogik auch als Entthronung bezeichnet. Der Kleine wird entthront, kommt vom Thron runter. So, jetzt würde ich am liebsten mal 5 Minuten lang schweigen und gar nichts mehr sagen, damit jeder die Anwendung selbst vollziehen könnte. Das wäre nebenbei bemerkt auch viel einfacher für mich. Aber das geht ja nicht. Wie ist das also, wenn noch mehr Leute kommen? Wenn vielleicht suchende Menschen zu uns kommen? Oder Junggläubige? Oder auch Leute aus anderen Gemeinden, die Zeit, Zuwendung, Pflege brauchen? Werden die wenigen, die diesen wichtigen Dienst tun, dann nicht noch weniger Zeit für die älteren Kinder haben? Wird nicht die Zahl der Unterversorgten zunehmen? Kann es dann nicht sogar sein, dass sich einige ältere Kinder schmollend zurückziehen? Die 4- bis 5-Jährigen, die wollen dann manchmal wieder den Schoppen und den Schnuller, wenn das Kleine auch so umsorgt wird, gell? Ja, das kann alles sein. Das kann sein, dass solche Begleiterscheinungen auftreten werden. Und darum meine Frage, ganz ernst gemeint, wollen wir wirklich wachsen, auch zahlenmäßig? Haben wir ein Ja dazu, wenn weitere Menschen zu uns kommen? Nach meiner Überzeugung gibt es nur eine richtige Lösung für das aufgeworfene Problem. Und die lautet, das eine tun, nämlich weiter evangelisieren und das andere nicht lassen, nämlich weiter hier innen dafür sorgen, dass durch Beziehungen, die aufgebaut werden und durch Dienste, die einander getan werden, auch hier innen, so weit es möglich ist in unserer Schwachheit, doch alle versorgt sind. Das heißt, wir wollen weiterhin alles daran setzen, dass Menschen zu Gott umkehren und für Zeit und Ewigkeit gerettet werden. Wir wollen sogar eher mehr tun in dieser Hinsicht als weniger. Ich meine, es sind viel zu wenige von uns, die fleißig Traktate weitergeben, Zeitschriften, Bücher und Kassetten. Ich meine, es sind viel zu wenige von uns, die mit Nichtchristen in der Bibel lesen. Das sollte jeder Christ in der Lage sein, mit einem Nichtchristen zusammen in der Bibel zu lesen. Viel zu wenige von uns evangelisieren mit guten Werken. Auch dadurch können Herzen für das Heil vorbereitet werden. Die Tabea hat nur Kleider genäht. Und später hat Gott sie gebraucht, dass viele, viele zum Glauben gekommen sind. Viel zu wenige von uns laden andere ein und nützen die fast unbegrenzten evangelistischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Eine Handvoll Bekehrungswachstum im zu Ende gehenden Jahr ist für die Größe dieser Gemeinde einfach zu wenig. Und dann wundern wir uns, wenn das sogenannte Transferwachstum größer ist. Wisst ihr, was das ist, Transferwachstum? Transferwachstum heißt Zirkulation der Heiligen. Aus der einen Gemeinde gehen ein paar in die Gemeinde und aus der Gemeinde gehen ein paar in die andere und aus der wieder in die erste. Zirkulation der Heiligen. Also lasst uns doch das eine tun, nämlich weiter evangelisieren. zu gehen. Und das sollte uns weiter motivieren, hier in Mannheim und Umgebung, in diesem Rhein-Neckar-Ballungsgebiet, wo Hunderttausende von Menschen ohne Gott leben, heute keinen Gedanken an ihn denken werden, kein Gebet zu ihm beten werden und leben doch nur von seiner Güte. Den Menschen auch in dem ausklingenden 20. Jahrhundert zu sagen, ohne Gott geht es in die Dunkelheit. Ohne Gott ist man verloren. Ohne Gott wird es eine grauenvolle Ewigkeit geben. Das wollen wir den Menschen sagen. Wir wollen ihnen vor allen Dingen sagen, dass alles getan ist, dass dieser Gott hier auf die Erde gekommen ist, Mensch geworden in Jesus Christus und alles getan hat, damit wir wieder mit ihm in eine persönliche, friedevolle Beziehung kommen können. Aber wir wollen auch das andere nicht lassen. Das andere. Das heißt, wir wollen keine Anonymität unter uns. Wir wollen auch keine geistlich und menschlich unterversorgten Leute, die so hinten runterrutschen. Das wollen wir auch nicht. Oder positiv formuliert, wir wollen auch bei zahlenmäßigem Wachstum herzliches, geschwisterliches Miteinander. Sonntags, hier in der Gesamtgemeinde, aber auch unter der Woche, in den Hausbibelkreisen, in Jugendkreisen, in Gebetszellen, bei Einladungen und Besuchen hin und her in den Häusern, bei Freizeiten, bei Wanderungen und. Nicht zuletzt auch bei dem gemeinsamen Dienst für den Herrn. Auch da wird ja Gemeinschaft sehr eng und herzlich erlebt, wenn man miteinander dem Herrn dient. Und wenn es zusammen ist, beim von Haus zu Haus gehen oder zusammen beim Putzen der Gemeinderäume, auch das ist Gemeinschaft beim gemeinsamen Dienst. Wir wollen also nach innen und nach außen gleichzeitig wachsen. Es ist fatal, wenn eine Gemeinde sich nur noch auf Evangelisation stürzt. Das geht eine Weile, dann werden sicher auch Menschen zum Glauben kommen, Gott wird auch diese Bemühungen segnen, aber gleichzeitig wird es innen große Probleme geben und es kann sein, dass nachher vieles wieder zurückgeht oder sogar die Gemeinde große interne Spannungen erlebt und Spaltungen und alles Mögliche. Gleichzeitig wäre es fatal, wenn eine Gemeinde sagt, jetzt hängen wir mal ein Schild draußen hin, geschlossene Versammlung, jetzt wird mal nur innen gearbeitet, jetzt wollen wir mal nur an den gemeindlichen Beziehungen arbeiten, an den Einander und mal nach außen gar nichts mehr machen. Das ist genauso falsch. Beides, das eine tun und das andere nicht lassen, das ist der gesunde biblische Weg. So meine ich jedenfalls. Und darum wollen wir uns darum bemühen. Und wichtig ist, dass das auch der Letzte von uns verstanden hat, dass eine Gemeinde immer eine Großstruktur hat und eine Kleinstruktur. Und die Großstruktur ist zum Beispiel, wenn wir sonntags hier zusammenkommen, das ist eine Großstruktur, auch wenn wir jetzt heute wenige sind, weil die Hälfte in Weihnachtsferien davon gefleucht ist. Aber es ist eine Großstruktur und unter der Woche haben wir Gelegenheit zur Kleinstruktur in den Gruppen, wie ich es eben genannt habe, und Zellen uns zu treffen und herzliche, innige Gemeinschaft zu leben. Ich glaube, dass das nicht unmöglich ist, beides zu tun, nach außen und nach innen zu wachsen. Es gibt genügend Gemeinden, die das bewiesen haben, aber es wird uns nur gelingen, wenn wir den kritischen Punkt überwinden und wenn möglichst alle von uns wirklich Wachstum wollen, auch wenn es Opfer kostet. Noch ein letztes Wort zum Geschwisterneid. Wie hilft man denn einem 4- oder 5-jährigen Jungen, über den Geschwisterneid drüber zu kommen, wenn er jetzt so ein kleines Schwesterchen gekriegt hat? Wie hilft man ihm denn? Ich glaube, man muss ihm das beibiegen, sei doch dankbar für dein Geschwisterle. Sei doch dankbar. In ein paar Jahren hast du einen Spielkameraden. Jetzt kannst du noch nicht so viel mit ihm anfangen, aber warte doch noch 2, 3 Jahre, dann werdet ihr miteinander spielen. Das mussten wir unserem Benjamin auch immer sagen. Ja, er konnte mit der kleinen Amelie zunächst nichts anfangen, aber wir haben versucht, ihm zu vermitteln, sei doch dankbar, dass du ein Geschwisterchen hast. Manche wünschten sich das sehr und es geht aus bestimmten Gründen nicht. Und sei du dankbar. Und das Zweite ist, das ältere Kind einbeziehen. Und sagen, komm, du du bist doch jetzt der Große, du bist jetzt der Lehrer vom Kleinen und guck mal, was es alles von dir lernen kann. Du kannst ihm das zeigen, wie man mit Lego baut und das zeigen, wie man Fahrrad fährt und so weiter. Das Ältere mit einbeziehen, da muss die Salome schmunzeln, gell? Ich glaube, die hat das schon einige Male miterlebt. Das ältere Kind einbeziehen für die Kleineren. Und genau das, denke ich, ist die Therapie im geistlichen Bereich. Freut euch doch über die Geschwisterle, die kommen. Wenn junge Menschen, wenn junge Gläubige da sind oder auch andere dazukommen, freut euch über jeden, der auch errettet ist und mit uns den gleichen Weg gehen will. Und lasst euch mit einbeziehen. Wenn ihr junge Christen sind, junge Gläubige, lasst euch mit einbeziehen, dass ihr ihnen dienen könnt, dass Jüngerschaftsbeziehungen aufgebaut werden und ladet sie ein, die Jungen und Neuen, die dazugekommen sind und versucht so auf diese Weise mitzuhelfen, dass wir eine Familie Gottes sein können, die sich hier versammelt. Ich muss zum Schluss kommen. Wir haben jetzt eine halbe Stunde lang darüber gesprochen, ob wir wirklich wachsen wollen im persönlichen Glaubensleben, im gemeindlichen Miteinander, aber auch zahlenmäßig nach außen, ob wir wirklich wachsen wollen. Lass mich noch ein paar Sätze richten an die unter uns, die im Augenblick noch gar nicht wachsen können, weil sie noch nicht geboren sind. Ein Kind kann erst wachsen, im vollen Sinn, wenn es geboren ist. Natürlich wächst es im Mutterleib auch schon, aber wir meinen jetzt, zuerst muss die Geburt da sein und dann kann das Wachstum folgen. Wer ohne die geistliche Geburt, die Wiedergeburt, wie das die Bibel nennt, durch Gottes Wort und Geist versucht, christlich zu leben, der macht genau dasselbe, als wenn ein Embryo im Mutterleib anfangen will, laufen oder sprechen zu lernen. Ein Embryo kann auch nicht laufen und sprechen lernen. Er muss erst mal geboren werden. Und wenn du noch nicht von Neuem geboren bist, wenn du noch nicht eine persönliche Beziehung zu Gott hast, dann versuche bitte nicht, christlich zu leben. Das geht gar nicht. Da muss erst mal die Grundlage geschaffen werden. Ein Kind muss geboren werden. Und dann kommt das Wachstum. Und die Bibel sagt uns, dass man geboren wird, neugeboren, dass man ganz neu anfangen kann, wenn man seine Schuld und Verlorenheit vor Gott erkennt, vor einem heiligen Gott und Jesus Christus als Herrn und Retter in sein Leben aufnimmt. Dazu möchte ich ganz besonders Mut machen, denen unter uns, die wissen, das ist noch gar nicht passiert bei mir. Da muss man sich natürlich gründlich informieren und gründlich Gedanken drüber machen, aber dann eine verantwortliche Entscheidung treffen. Jawohl, ich möchte ein Kind Gottes werden. Ich will errettet werden. Und wir haben es vorhin auch aus Römer 10 gehört. Die, die im Herzen glauben, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat und das auch mit dem Munde bekennen, die werden errettet. Das ist derselbe Weg. Wollen wir wirklich wachsen? Ich hoffe, dass sich jeder von uns im Herzen selbst die ehrliche Antwort gibt. Lasst uns zusammen aufstehen und beten. Herr, unser Gott und Vater, wir danken dir, dass du es bist, der Leben schenkt. Biologisches Leben, physisches Leben, aber auch das geistliche, ewige Leben kommt allein von dir. Das können wir Eltern nicht den Kindern weitergeben oder anderen Menschen. Das kommt allein von dir. Und so möchte ich beten für die unter uns, Herr, die noch nicht das geistliche, wirkliche, ewige Leben haben, durch den Glauben an Jesus Christus, durch die Neugeburt, die von oben kommt. Herr, lass sie dieses Leben wirklich wollen und bekommen. Und ich möchte für uns beten, die wir dieses Leben kennen, das Leben Christi, dass wir durch dein Wort heute Morgen wo die Frage gestellt sind, ob wir wachsen wollen. Herr, und ich möchte dich bitten, dass jeder von uns sich eine ehrliche Antwort gibt, wie das im persönlichen Bereich aussieht, hier im gemeindlichen Miteinander und auch nach außen. Herr, Du möchtest Wachstum, du möchtest, dass wir nicht stehen bleiben, dass wir nicht von irgendwelchen Segnungen der Vergangenheit leben, sondern dass wir vorwärts gehen an deiner Hand. Lass uns doch dieses Anliegen haben. Gib, dass wir uns danach ausstrecken, auch in dem neuen Jahr, das vielleicht bald beginnen wird, Herr, dass wir uns von ganzem Herzen nach Wachstum ausstrecken, weil du es so gerne schenken möchtest. Wir preisen dich dafür, geben dir die Ehre. Amen.